Radio 3 Lebenswelten.
Es ist nicht so leicht, einen Termin bei Claudio Burgio zu bekommen. Doch an diesem Tag soll es klappen. In einem Vorort von Mailand. Freut mich sehr.
Freut mich.
Claudio Burgio verbringt viel Zeit im Gefängnis. Denn er ist Gefängnispfarrer in Beccaria, dem Mailänder Jugendgefängnis. Wenn er nicht dort ist, versucht er, jugendlichen Straftätern zu helfen. In der Organisation Kairos, die er mitgegründet hat. Insgesamt leben etwa 80 Jungs zwischen 14 und 25 Jahren in Kairos. Damit ist jeder Platz in der Organisation belegt. Trotzdem klingelt permanent Don Claudios Telefon.
Die Politik der harten Strafen. Italiens Jugend im Knast. Eine Sendung von Verena Schelter.
Momentan haben wir keinen Platz frei. Das war Beccaria, das Gefängnis. Sie fragen ständig nach Plätzen für weitere Jugendliche hier.
Und habt ihr die?
Nein, deshalb muss man entscheiden, wie man es macht. Es ist nicht einfach.
Die meisten Jugendlichen hier saßen bereits im Gefängnis und haben dort teilweise ziemlich schlimme Dinge erlebt, wie ich später lernen werde. In Kairos leben die Jugendlichen in Wohngemeinschaften. Resozialisierung funktioniere hauptsächlich über Bildung, sagt Don Claudio. Doch damit die fruchtet, müssten erst einmal die Grundlagen geschaffen werden.
Diese Jungs sind es überhaupt nicht gewohnt, gehört zu werden. Dass jemand für sie da ist, ihnen ohne Vorurteile zuhört, ist etwas völlig Neues für sie. Aber wenn Vertrauen entsteht, dann schaffen sie es, auch über depressive Zustände, Ängste oder schmerzhafte Erfahrungen zu sprechen. Man muss in ihre Geschichten eintauchen, um ihnen zu helfen, positiv auf ihr Leben zu blicken.
Ein Weg, sich auszudrücken, ist Musik. Don Claudio geht rüber in den anderen Gebäudeteil. Neben dem Speisesaal befindet sich dort ein für viele Jugendliche sehr wichtiger Ort von Kairos. Ein professionelles Musikstudio, aus Spenden finanziert. Kairos arbeitet sogar mit Universal zusammen. Mitarbeiter des Labels helfen bei Gestaltung und Vermarktung der hier produzierten Songs. Hier will Morgan bald seinen nächsten Song aufnehmen.
Kommt rein.
Vor einigen Monaten hat er hier seinen ersten Song produziert. Sogar ein Video durften sie drehen. Man kann es auf YouTube sehen.
Das ist mein Künstlername.
Jambo.
Morgan ist 21, halbweise im Heim aufgewachsen. Er ist früh mit Drogen in Kontakt gekommen und mit 17 zum ersten Mal im Gefängnis gelandet. Im Moment ist Morgan auf Bewährung draußen. 8 Monate hat er gesessen. Jetzt darf er unter strengen Auflagen den Rest seiner Haftstrafe in Kairos verbüßen.
Für mich ist das Gefängnis ein negativer Ort, weil man dort immer als schlechterer Mensch herauskommt. Am Ende trifft man Leute, da weiß dann einer etwas Illegales, ein anderer etwas anderes und so weiter. Am Ende gehst du raus mit mehr krimineller Erfahrung. Auch weil sie dir dort keine Möglichkeit geben, etwas anderes zu tun. Ich erinnere mich, ich hatte da 2 Tage pro Woche so eine Art Schule, jeweils 2 Stunden. Aber ehrlich gesagt, reicht das nicht. Weil den Rest der Zeit sitzt du nur rum, drehst Däumchen und machst nichts.
Ins Gefängnis will er nie wieder, sagt er mir. Organisationen wie Kairos sollen helfen, dass genau das auch nicht wieder passiert. In Italien gibt es viele solcher Einrichtungen. Sie sind meist in privater Trägerschaft, werden aber hauptsächlich vom Staat finanziert. Die Rückfallquote von Jugendlichen, die ihre Strafe in einer Gemeinschaft wie Kairos verbüßen, liegt dem italienischen Justizministerium zufolge immerhin bei unter 20%. Viel niedriger, als wenn sie die Zeit nur im Gefängnis absitzen würden.
Meiner Meinung nach ist das Gefängnis nie eine Lösung, schon gar nicht für Minderjährige. Im italienischen Rechtssystem gilt der Jugendvollzug als letztes Mittel, die sogenannte Extrema Ratio. In diesem Jahr ist vielleicht auch gerade aufgrund einiger Gesetzesdekrete die Zahl der Jugendlichen in Jugendstrafanstalten exponentiell angestiegen. Das hat das System ein wenig in die Knie gezwungen.
Sagt Don Claudio. Was das genau für die Gefängnisse und vor allem für die Jugendlichen bedeutet, wird sich später herausstellen. Der nächste Morgen, kurz vor 8. Ein junger Mann kommt aus einem der Wohngebäude von Kairos herausspaziert. Er heißt Brian und ist ziemlich auffällig, denn er hat mehrere Tattoos im Gesicht, Tränen und unter seinem rechten Auge steht AK-47. Auch Brian ist auf Bewährung und bei Kairos untergebracht. Mehr als 4 Jahre hat er bereits im Knast verbracht. Vor kurzem hat er einen Job in einem Tierheim gefunden. Da fährt ihn eine Erzieherin jetzt hin. Denn zu seinen Auflagen gehört, dass er die Einrichtung nur in Begleitung verlassen darf. Im Tierheim angekommen, zieht sich Brian um und holt Schaufel und Besen. Hier sind hauptsächlich Hunde untergebracht. Brian öffnet eine Box, holt einen dunklen Mischlingshund heraus und bringt ihn in einen Zwinger. 2 Minuten nimmt er sich Zeit zu spielen, dann geht Brian zurück zur Box und kehrt große Hundehaufen zusammen.
Die Box ist sauber, jetzt kommen die anderen dran.
Das sind noch ganz schön viele.
Brian ist 21 Jahre alt. Zu seinem Vater hatte er nie Kontakt. Seine Mutter hat Alkohol- und Drogenprobleme. Deswegen sind Brian und seine Geschwister hauptsächlich im Heim groß geworden. Mit 11 ist er das erste Mal aus dem Heim ausgerissen, hat Drogen genommen, Diebstähle begangen und wurde mehrfach von der Polizei aufgegriffen. Mit 14 landete er das erste Mal im Gefängnis.
In Italien nennt sich das Verschärfung. Wenn du aus dem Heim abhaust, verhaftet dich die Polizei und steckt dich für einen Monat ins Gefängnis. Das ist mir 6 Mal passiert. Dann hat der Richter gesagt, Schluss, du bleibst im Gefängnis, weil du sowieso immer wieder abhaust.
1 Jahr und 8 Monate wird er im Mailänder Jugendgefängnis Beccaria bleiben, bis Weihnachten 2022. Beccaria wird zu diesem Zeitpunkt renoviert. Die Baustelle ist ein Schwachpunkt. Die Gefängnismauern sind plötzlich nicht mehr unüberwindbar. Brian nutzt das aus. Gemeinsam mit 6 anderen bricht er aus.
Naja, am Ende haben wir es geschafft. Nur hat das dann nichts gebracht. Als sie mich nach 3 Tagen verhaftet haben, haben sie mich in das Erwachsenengefängnis in Busto Arsizio gesteckt. Nach 2 Jahren wurde ich in ein anderes Gefängnis nach Bergamo verlegt, aus Sicherheitsgründen. Das bedeutet, wenn du zu viel Ärger machst, zu viele Schäden anrichtest, dann verlegen sie dich. Ich habe zu viel gestritten, mit den Wärtern und anderen Insassen.
Irgendwann in dieser Zeit entscheidet er sich, sein Leben in den Griff zu kriegen. Und das hat auch mit den Dingen zu tun, die er im Erwachsenengefängnis gesehen hat.
Ja, ich habe jemanden sterben sehen. Es war ein heroinabhängiger Junge mit heftigen Entzugserscheinungen. Ich habe Leute gesehen, die sich den Mund und die Augen zugenäht haben, um mit dem Richter sprechen zu können oder um eine Erlaubnis für Freigang zu bekommen. Einmal hat sich jemand auf der Treppe selbst erstochen. Es ist eine völlig andere Welt. Manche glauben, das Gefängnis ist so wie in den Filmen, aber so ist es nicht.
Brian redet sehr nüchtern über all diese Dinge. Drogen, Gewalt und auch der Tod scheinen für ihn alltäglich zu sein. Jetzt hat er durch Kairos die Chance bekommen, den Absprung aus der Kriminalität zu schaffen. Genau wie Morgan, der im Studio von Kairos bald seinen neuen Song aufnehmen will und auf einen Plattenvertrag hofft. Doch nicht alle halten durch. Nur wenige Monate später wird nur noch einer von beiden in Kairos sein. Was Brian im Gefängnis erlebt hat, ist kein Einzelfall. Allein im Jahr 2024 haben sich 91 Häftlinge in italienischen Gefängnissen das Leben genommen. In Italien ein Rekordhoch. Wie kann das sein? Eine Antwort auf diese Frage lässt sich in Salerno finden, in der Region Kampanien. Hier leben Antonello und Angela Cirillo. Sie haben vor 5 Jahren ihren Adoptivsohn verloren. Giovanni hat sich mit 25 Jahren in seiner Gefängniszelle erhängt. Die beiden wollen mir Giovannis altes Kinderzimmer zeigen. Es gleicht einer Gedenkstätte für ihren toten Sohn. Die Wände sind voller Fotos.
Das ist das Shirt, das er designt hat. Bipolar.
Als er in die Pubertät kommt, werden bei ihm eine bipolare Störung und manische Depressionen diagnostiziert. Diese Diagnose kann er nur schwer annehmen, erzählen mir seine Eltern.
Erst hat er angefangen zu trinken, dann kamen Drogen. Schließlich begann er, erste Straftaten zu begehen. Eines Tages ging er mit einem Messer bewaffnet in ein Juweliergeschäft und verübte einen Raubüberfall, um an Geld zu kommen.
Aufgrund seiner Erkrankung muss Giovanni zunächst nicht ins Gefängnis, sondern kommt in eine spezielle Einrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene mit Suchterkrankung. Dort macht er einen Entzug und fängt an, Musik zu machen. Für ein paar Jahre scheint es ihm besser zu gehen. Doch Giovanni schafft es nicht. Er wird rückfällig. Um an Geld für Drogen zu kommen, überfällt er eine Apotheke. Dieses Mal muss er ins Gefängnis. Weil er volljährig ist, kommt er ins Erwachsenengefängnis in Salerno, obwohl es ein medizinisches Gutachten gibt.
Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten angefordert, in dem die eingeschränkte Schuldfähigkeit festgestellt wurde. Und dann hat sie empfohlen, ihn in eine psychiatrische Einrichtung zu verlegen, da sein Zustand nicht mit dem Gefängnis vereinbar war.
Doch Giovanni muss im Gefängnis bleiben. Aufgrund seiner Erkrankung hätte er engmaschig überwacht werden müssen, aber das geschieht nicht. Nach einigen Wochen hört er auf zu essen und zu trinken, setzt auch seine Medikamente ab. Niemand im Gefängnis scheint einzugreifen. Immer wieder bittet Giovanni um ein Gespräch mit der Gefängnisdirektorin, auch am Tag seines Todes.
Auch dieses Gespräch wurde ihm verweigert. Daraufhin zog er sich in seine Zelle zurück und schloss sich im Bad ein. Etwa um 23:45 mittags bemerkten seine Zellengenossen, dass er nicht mehr herauskam. Sie öffneten die Tür und fanden ihn hängt an den Gitterstäben des Badezimmers.
Giovanni ist im Gefängnis gestorben, obwohl er hätte verlegt werden müssen. Warum wurde er nicht verlegt? Und warum wurde er nicht besser überwacht? Eine ARD-Anfrage dazu hat die Gefängnisdirektorin bis Redaktionsschluss unbeantwortet gelassen. Dafür ist jemand anderes bereit zu reden. Vincenzo Mascia ist Mitglied der Gewerkschaft der Gefängnispolizei und hat jahrelang als Wärter in verschiedenen italienischen Gefängnissen gearbeitet. Ihm zufolge ist Giovanni kein Einzelfall.
Praticamente detenuto.
Das heißt, psychisch kranke Häftlinge warten oft monatelang darauf, in eine entsprechende Einrichtung verlegt zu werden. Sie bleiben oft monatelang im normalen Gefängnis, ohne angemessene Behandlung. Eine so große Anzahl psychisch Kranker im Gefängnis führt zu ständiger Gewalt gegen Mitgefangene, gegen das Personal, gegen Ärzte, gegen die Sozialarbeiter. Die Gewalt wird immer mehr.
Bislang war das vor allem ein Problem in Erwachsenengefängnissen. Doch nun geraten sogar auch die Jugendgefängnisse zunehmend unter Druck. Und das hat auch mit der Politik zu tun.
Auf dem Papier sieht unsere Verfassung vor, dass Strafe nicht nur strafend, sondern vor allem resozialisierend sein soll. Doch die ständige Einführung von Gesetzesdekreten in Italien führt dazu, dass selbst in leichten Fällen Untersuchungshaft angewendet wird. Es handelt sich also um ein rein politisches Problem.
Eines dieser Dekrete ist das sogenannte Caivano-Dekret, benannt nach einer Kleinstadt, einige Kilometer nördlich von Neapel. Caivano gehört zu den berüchtigsten sozialen Brennpunkten Italiens. Hier herrschen Armut und die Camorra. Im August 2023 gerät die Stadt landesweit in die Schlagzeilen. Eine Gruppe Jugendliche hat in einem verlassenen Sportzentrum zwei Mädchen im Alter von 10 und 12 Jahren brutal vergewaltigt. Der Fall erschüttert ganz Italien, wirft ein Schlaglicht auf die zunehmende Jugendgewalt, vor allem im Süden. Kurz darauf verabschiedet die Regierung das Caivano-Dekret. Vereinfacht gesagt, können Jugendliche damit leichter ins Gefängnis gesteckt werden. Seit Einführung des Dekrets im August 2023 ist die Zahl der jugendlichen Gefängnisinsassen um 60% angestiegen. Erstmals sind die Jugendgefängnisse in Italien überfüllt. Aber halten strengere Strafen Jugendliche wirklich davon ab, Gewalttaten zu verüben? Etwa 20 Kilometer weiter schieben sich die Touristen durch die engen Gassen der Altstadt von Neapel. Die Küstenstadt am Vesuv ist ein Touristen-Hotspot geworden. Für Besucher gilt sie als sicher. Die Kriminalitätsrate liegt hier weit hinter Mailand und Rom auf Platz 12. Doch abseits der Touristen-Hotspots gehört die Region zu den ärmsten Italiens. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Am Segelhafen wartet bereits Vincenzo Mogera. Er bricht heute zu einem besonderen Segelturn auf einem besonderen Boot. Denn mit diesem Boot wurden einst Menschen über das Mittelmeer geschmuggelt. Die italienische Küstenwache hat es beschlagnahmt und der Organisation Jonathan Onlus geschenkt. Sie kümmert sich um jugendliche Gewaltverbrecher. Und Vincenzo ist der Leiter dieser Organisation.
Die Jungs verwandeln sich an Bord in eine Crew, in ein Team. Der Skipper auf dem Boot kann ihnen alles sagen. Sie führen es aus, weil sie ihn als Autorität anerkennen.
5 Jugendliche sind an Bord. Der älteste ist 18 Jahre. Die meisten sind deutlich jünger. Sie wirken sehr zurückhaltend, fast schon schüchtern. Aber alle haben schwere Straftaten begangen. Jetzt helfen sie Skipper Michele, das Boot aus dem Hafen zu bugsieren.
Warte, genau, ein kleines Stückchen noch.
Er ist Kommandant und Segellehrer in einem.
Perfekt, gut gemacht.
Beim Segeln müssen alle mit anpacken. Die Jungs von Jonathan Onlus sollen in diesem Jahr an einer Regatta teilnehmen, als Team.
Das ist das erste wirklich Wichtige.
Teil von etwas zu sein?
Genau. Teil eines Kontextes zu sein, in dem Regeln für alle gelten und jeder Verantwortung übernimmt. Das ist eine Revolution.
Denn die Jungs stammen aus einer Welt, in der ganz andere Regeln gelten.
Neapel hat im Bereich der Jugendkriminalität eine ganz eigene Besonderheit. Man muss bedenken, zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rückständigkeit dieser Region kommt die Präsenz einer gefestigten, organisierten Kriminalität hinzu. Studien in diesem Bereich sprechen von rund 150 Camorra-Clans, die in der Gegend aktiv sind.
Die Camorra ist eine der ältesten und mächtigsten kriminellen Organisationen Italiens. Auch wenn nicht alle jugendlichen Straftäter Camorristen sind, gehört Gewalt für viele Jugendliche zum Alltag. Und Jugendkriminalität in Neapel bedeutet nicht selten Gruppenvergewaltigungen, Drogenhandel, bewaffneter Raub, manchmal sogar Mord. Skipper Michele übergibt das Steuerrad an Ciro. Ciro heißt eigentlich anders und sieht aus wie ein ganz normaler 17-Jähriger. Er trägt Brille, hat noch ein paar Pickel im Gesicht und kaum Bartwuchs. Bedingung für das Gespräch: man darf ihn nicht nach seiner Tat fragen. Zu diesem Zeitpunkt ist nur klar, dass er was Schlimmes gemacht hat. Ciro ist in einem berüchtigten Viertel von Neapel aufgewachsen.
Ich komme aus Gambia. Das Viertel ist ziemlich bekannt. Nicht wegen der schönen Dinge, sondern wegen der schlechten. Die Polizei war nicht da, der Staat war nicht da.
Ciro ist nicht der Einzige in seiner Familie, der mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist und der im Gefängnis saß.
Wie war diese Erfahrung für dich?
Man kann es nicht beschreiben. Wenn du ins Gefängnis kommst, schon wenn du die ersten 2 Tore siehst, denkst du, es ist vorbei. Denn im Gefängnis bist du 23 von 24 Stunden in deiner Zelle eingeschlossen. Du machst gar nichts. Du musst Glück haben, wenn es an einem Tag Aktivitäten gibt.
Ob er glaubt, dass härtere Strafen Jugendliche von Gewalttaten abhalten können?
Wenn ein Junge dieses Leben bewusst wählt, dann ist es ihm egal. Weil er weiß, dass nur 2 Dinge passieren können. Entweder Gefängnis oder Tod. Wenn ein Junge bestimmte Dinge nur macht, um gesehen zu werden, dann denkt er vielleicht 2-mal nach. Wozu 10 oder 15 Jahre Gefängnis riskieren? Aber wer dieses Leben liebt, für den macht es keinen Unterschied.
Erst nach dem Gespräch erzählt Erzieher Vincenzo, dass Ciro einen anderen Jungen im Streit getötet hat. Trotzdem sitzt er jetzt hier auf dem Boot, anstatt im Gefängnis. Schon krass irgendwie. Im Laufe dieser Recherche zeigt sich immer mehr, wie sehr im italienischen System, vor allem bei jugendlichen Straftätern, die Resozialisierung im Vordergrund steht. Dieser Gedanke gilt grundsätzlich auch im Gefängnis. Doch weil die immer voller werden, wird genau das immer schwieriger. Bei der Recherche fällt auf, ein Jugendgefängnis gerät besonders häufig in die Schlagzeilen: Beccaria, das Jugendgefängnis in Mailand. In den Medien kursieren Bilder, die von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden. Sie sollen zeigen, wie die Mitglieder der Gefängnispolizei minderjährige Häftlinge misshandeln. Es laufen Ermittlungen gegen über 40 Personen, darunter sogar ehemalige Gefängnisdirektoren, weil sie die Gewalt stillschweigend geduldet hätten. Nach mehreren Versuchen stimmt das Justizministerium einem Besuch des Mailänder Jugendgefängnisses zu. Hier wartet bereits ein alter Bekannter, Don Claudio von der Organisation Kairos. Als Gefängnispfarrer kennt er Beccaria gut. Mehrmals pro Woche kommt er hierher.
Freut mich. Seid ihr gut angekommen?
Allora, siete arrivati.
Und Beccaria sieht bereits von außen aus, wie man sich ein Gefängnis vorstellt. Hohe Mauern, Stacheldraht. Elvira Naducci leitet den Ausbildungsbereich von Beccaria. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie hier. Ein Gefängnispolizist folgt auf Schritt und Tritt. Elvira bleibt in einem dunklen Treppenhaus stehen.
Hier geht es runter zu den Elektrowerkstätten. Wir gehen erstmal hoch zu den anderen Werkstätten.
Der Gefängnispolizist schaut durch ein kleines Fenster in einer schweren Eisentür. Dann schließt er auf. Erzieherin Elvira geht vor in die Küche.
Buongiorno. Ci sono visite.
Besuch ist da.
Buongiorno.
Sechs Jungs sind dabei, Gemüse zu schnippeln, Soße zu kochen und Teig anzurühren. Don Claudio versucht mit jedem wenigstens ein paar freundliche Worte zu wechseln. Auch ich kann kurz mit einigen Jugendlichen sprechen, auch wenn ich das eigentlich nicht darf. Elvira lässt mich gewähren unter der Bedingung, dass diese Gespräche nicht gesendet werden. Manche der Jugendlichen deuten an, dass sie nur ein-, zweimal die Woche für wenige Stunden an diesen Aktivitäten teilnehmen dürfen und sonst nur in ihren Zellen sind. In den vergangenen Jahren waren in Beccaria immer mal wieder mehr als doppelt so viele Häftlinge untergebracht, als Plätze zur Verfügung stehen. Elvira erklärt mir, dass viele Häftlinge Probleme mit dem Lesen und Schreiben hätten. Deswegen findet hier auch Unterricht statt. Sie betritt einen Klassenraum. Nachdem einer der Häftlinge verstanden hat, dass eine Journalistin anwesend ist, fängt er an, über die Bedingungen im Gefängnis zu schimpfen. Elvira versucht, ihn zu besänftigen.
Du bist wütend heute.
Nur über die Anwesenheit von Don Claudio scheint er sich zu freuen. Am liebsten würde er auch zu Kairos, der Organisation des Gefängnisfahrers. Doch dort ist momentan kein Platz frei, erklärt ihm Don Claudio. Etwas abseits der Werkstätten und des Zellentrakts wartet Raffaele Cristofaro in seinem Büro. Seit gut einem Jahr ist er Kommandant der Gefängnispolizei. Da waren die schweren Gewaltvorwürfe in Beccaria bereits bekannt.
Die Ermittlungen laufen noch und stehen derzeit unter gerichtlicher Geheimhaltung. Dazu kann ich mich nicht äußern. Außer darüber, was bereits in den Zeitungen stand. Es gab Verhaftungen und disziplinarische Maßnahmen gegen einige Beamte. Manche von ihnen arbeiten hier noch, mit meinem vollen Vertrauen.
Ihm zufolge sei die größte Herausforderung die große Zahl der Häftlinge.
Wenn wir die Anzahl reduzieren könnten, könnten wir eine hohe Qualität der Ausbildung, des Unterrichts und der Aktivitäten bieten. Und zwar so, dass diese auch wirklich ihrem ursprünglichen Ziel entsprechen, wie zum Beispiel eine Ausbildung zum Friseur oder Barbier. Das aber geht nur, wenn die Zahlen niedrig sind.
Das bedeutet, viele Jugendliche bleiben lange in ihren teils überfüllten Zellen ohne Beschäftigung. Manchmal reichen Kleinigkeiten und die Stimmung kippt. Die letzte Revolte gab es erst vor einigen Wochen, weil die Zigaretten ausgegangen waren, erzählt Don Claudio.
Es gibt durchaus explosive Momente, zum Beispiel wenn sie wütend sind. Dann ist auch der Lärm im Gefängnis enorm. Denn wenn die Jungs wütend sind, schlagen sie gegen die gepanzerten Türen. Dann wird es richtig laut. Aber ihr habt auf jeden Fall ein bisschen was gesehen.
Ja. Eine gute halbe Stunde mit dem Auto entfernt, auf der anderen Seite von Mailand, befindet sich Don Claudios Organisation Kairos. Hier sind Brian, der im Tierheim arbeitet, und Morgan, der Musiker, untergebracht. Wenn sie sich an die strengen Auflagen halten und sich nichts zu Schulden kommen lassen, dürfen sie den Rest ihrer Haftstrafe hier verbringen. Doch Erzieher Daniele Sericconi hat schlechte Nachrichten.
Morgan l'ha fatta grossa. Grave. Grave.
Morgan hat richtig Mist gebaut. Er hat sich und einem anderen Jungen geschadet, einem Freund, den er schon länger kennt. Er hat eine größere Menge Drogen ins Gefängnis geschmuggelt, als er seinen Kumpel dort besuchen wollte. Ob man das Naivität nennen kann, weiß ich gar nicht. Ich kann es einfach nicht begreifen.
È un'ingenuità, non so neanche se chiamarla un'ingenuità, io non riesco a comprendere.
Dass Morgan nicht mehr da ist, scheint ihm sichtlich nahe zu gehen. Spätestens jetzt wird klar, wie langwierig die Arbeit mit den Jugendlichen ist, wie viel Geduld man braucht und dass es eben immer wieder Rückschläge gibt. Aber es gibt auch gute Nachrichten.
Eccolo là, Brian.
Ah, da ist Brian. Komm mal her, du bist hier der Star.
Erinnerst du dich?
Ja, klar.
Brian, der Junge mit den Gesichtstattoos, strahlt vor Freude. Er ist nach wie vor in Kairos, arbeitet immer noch im Tierheim und von dort hat er gerade eben was mitgebracht. Eine kleine graue Katze. Brian hat die Erzieher überredet, dass er sie behalten darf. Wenn er so weitermacht, sich an die Regeln in Kairos und an seine Bewährungsauflagen hält, kann er den Absprung schaffen.
Die Politik der harten Strafen. Italiens Jugend im Knast. Sie hörten eine Sendung von Verena Schelter. Eine Produktion des ARD-Studios in Rom.